Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jetzt kommt der Moment, von dem ich nicht weiß, wie es weitergeht. Es kommt eine Person oder mehrere Personen, mit denen oder mit der ich mich über irgendwas unterhalten werde. Es ist niemand hier. Wie sollte es auch in diesen Zeiten anders sein? Deswegen sage ich einfach mal Hallo.
Hallo.
Grüß dich. Wer bist denn du?
Benjamin.
Hallo Benjamin, hier ist Sebastian. Ich habe keine Ahnung, warum wir miteinander reden, Benjamin. Es gibt aber drei Sätze, die die Redaktion vorbereitet hat, die mich möglicherweise auf deine Spur bringen könnten. Und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal in den ersten Satz rein.
Was ganz extrem Düsteres und dunkle Räume und dunkle Kleidung und generell wenig Spaß. Und ich habe sehr viel Spaß.
Okay. Ich hoffe, der erste Teil beschreibt nicht das, was in deinem Leben passiert. Wenig Spaß, düstere Kleidung, düstere Räume. Ich muss erstmal anfangen, generell zu fragen, wenn ich jetzt hier anfange, in irgendeine Richtung zu denken, hat das was mit deinem Job zu tun? Also die Düsternis, die dir vielleicht Spaß machen könnte? Oder geht's generell um ein Hobby oder sowas?
Tja. Das ist schwer zu sagen. Vielleicht könnte man sagen, ich habe einen Teil meines Lebens zum Beruf gemacht.
Du hast einen Teil.
Das ist auch Quatsch. Nee, das ist Quatsch.
Aber es klingt ganz interessant. Ich muss mal kurz drüber nachdenken, ob ich mit diesem Satz irgendwas anfangen kann. Das heißt, du hast irgendwas gemacht, auch schon bevor du es, ich sag mal, monetarisiert hast. Und irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt professionell oder professioneller.
Also da gab es was und ich kann nicht sagen, dass ich das in irgendeiner Form monetarisiert hätte, weil das ist in dem Bereich nicht möglich.
Okay, ich sehe schon, so kommen wir nicht weiter. Aber ist das was Düsteres? Also ist es irgendwas, wo normalerweise Leute sagen, oh, mit sowas beschäftigst du dich? Das ist ja trist, gruselig, irgendwie abwegig?
Nicht unbedingt abwegig, aber schon trist und auch ein bisschen gruseliger.
Hat es was mit Tod zu tun?
Manchmal.
Hör mal in den zweiten Satz rein.
Dann passiert nichts in mir. Ich nehme dann nichts wahr. Ich kann auch nicht im Nachhinein sagen, was ich dann gemacht habe. Mhm. Ich erinnere mich dann auch nicht dran. Es ist nichts einfach.
Es ist nichts. Okay, ich verstehe. Geht es um, also beschäftigst du dich mit Menschen, die diesen Zustand, der gerade beschrieben wurde, erleben? Also die möglicherweise, das klang jetzt so ein bisschen für mich wie nach Bewusstsein verlieren oder zumindest nicht mehr bewusst in einer Situation sein, durch was auch immer. Also sind das Menschen, mit denen du dich beschäftigst, denen sowas passiert?
Nee, das bin ich selbst.
Das bist du selbst, okay. Das heißt, es gibt Situationen in deinem Leben, in denen du das Bewusstsein verlierst und nicht mehr mitbekommst, was um dich rum passiert.
So nehme ich das nicht wahr, nee.
So nimmst du das nicht wahr. Nehmen das andere denn so wahr?
Offenbar, also wie das Stück, offenbar wie wir das da gerade gehört haben, ja.
Okay, das heißt, dir fehlt ein Stück Realität, zumindest gemessen an dem, was andere unter Realität verstehen.
Ja, Realität ist ja echt ein schwieriger Begriff, ne? Also sagen wir mal, wenn so alles, was um uns rum passiert, immer durch unseren Kopf läuft, dann kommt es eben darauf an, wie der Kopf die Realität so wahrnimmt.
Aber fällst du sowas wie in Ohnmacht für andere Beteiligte in Situationen möglicherweise? Also wenn wir jetzt in einem Raum wären, könnte es passieren, dass ich denke, dir geht's nicht gut oder wir müssen irgendwas tun?
Nee, eher nicht, weil je schlechter es mir geht, desto besser wirkt es oft von außen.
Okay, dritter Satz.
Wenn man nichts fühlt, dann ist dieser Schmerz, den Tätowieren einfach mit sich bringt, auch ein sehr schöner Schmerz. Man spürt, dass man lebt und das, was passiert in einem.
Okay, jetzt sind wir bei Schmerzen gelandet.
Ist aber auch wirklich ein guter Ausschnitt gewesen. Es ist nicht so, dass ich nicht versuchen würde zu helfen, wirklich.
Ist in Ordnung. Heißt das denn, fühlst du möglicherweise irgendwie, also lebst du ohne Emotion? Das ist meine Ratezeit, verdammt nochmal. Komm, aber die Frage würde ich mir jetzt noch geben. Also bist du irgendwie, also fühlst du die Realität, die allgemeingültige, die es nicht gibt, Realität, die wir vielleicht als Konsens, groben Konsens der Gesellschaft wahrnehmen können, fühlst du die anders, als ich die vielleicht fühle?
Also das auf jeden Fall, weil jeder das ja anders fühlt. Ja. Aber es gibt schon Zeiten, in denen ich tatsächlich Probleme habe, überhaupt was zu fühlen.
Dann kannst du jetzt verraten, was es ist, weil eigentlich darf ich eh nicht mehr raten, aber es macht so viel Spaß. warum reden wir miteinander, Benjamin?
Wir reden miteinander, weil ich schwere Depressionen habe immer wieder und darüber ein Buch geschrieben habe. Das heißt, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein.
Okay, das klingt jetzt erstmal ein bisschen widersprüchlich zu dem, was du erlebst, weil Depressionen sind, glaube ich, ich klopfe auf Holz, habe sowas noch nie erlebt, wenn man selbst damit umgehen muss, eher eine sehr anstrengende Sache, oder?
Absolut, ja. Aber der Titel ist so ein bisschen das, was man sich immer selbst sagt. Das Schlimme an Depressionen ist das, was man sich selbst antut. Und was man sich zum Beispiel antut, ist immer sozusagen, ja, du bist noch nicht krank genug. Das sind auch noch keine richtigen Depressionen. Du bist nur schwach. Und dann sagt man sich immer, ach komm, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Das hier musst du nur noch ein bisschen länger aushalten und dann wird es schon wieder,
und dann trägst du das alles, nichts mehr geht. Dann trägst du das quasi alles mit dir rum und es geht dir wahrscheinlich dann noch schlechter dadurch, dass du das Gefühl hast, du kriegst dich und dein Leben selber nicht in den Griff. Aber denkst ja auch, es ist jetzt nichts, wofür du Hilfe benötigen würdest.
Genau, man trägt gar nicht so viel mit sich rum, weil tatsächlich immer mehr um einen herum wegbricht. Es ist eher wie so eine Autoimmunerkrankung, wo einen ständig die eigenen Gedanken angreifen. Also praktisch so Feedback-Schleifen, die sich immer stärker selbst verstärken und irgendwann kann man nicht mehr.
Passiert dir das regelmäßig, auch jetzt noch? Gibt es da Methoden oder Möglichkeiten zu lernen, damit besser umzugehen?
Es gibt jede Menge Methoden. Ich bin nicht so ein Fan von Methoden. Ich würde es gerne selbstverständlicher können. Viele Menschen können ja relativ selbstverständlich in ihrem eigenen Kopf leben. Mhm. Ich bin seit ungefähr 5 Jahren jetzt erkrankt, war deswegen 3-mal in der Klinik. Mhm. Und ich würde sagen, es geht immer besser, zum Beispiel durch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel entscheiden, was ist ein nützlicher Gedanke, was ist kein nützlicher Gedanke. Dafür muss man so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, weil man natürlich denkt, alles, was in meinem Kopf vorgeht, ist super wichtig.
Klar.
Ist aber in Wahrheit Quatsch.
Stelle ich mir gar nicht so einfach vor, weil du dann ja quasi in dir selber eine Metaebene verankern musst, die im Zweifel dann genau sowas denkt. Sowas wie, Moment mal, das, was du gerade denkst, das ist nicht das, was du denkst, sondern ich denke jetzt mal, dass das anders sein müsste. Also das ist ja ganz schön, also das ist ein ganz schöner Brainfuck im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie, ne?
Na, absolut, aber es ist eben nicht so schlimm wie das, was danach passieren kann, eben wenn man diese Gedanken loslässt, weil die sind relativ wild und greifen einen ganz schön unbarmherzig an. Als du vorhin fragtest, hat das auch was mit Tod zu tun? Das kann natürlich, diese Abwärtsspirale, die kann sehr, sehr weit gehen. Und das ist natürlich erschreckend. Jetzt zum Beispiel während der Corona-Krise sitze ich halt mit meinen 2 Kindern und meiner Frau hier in unserem Haus fest. Also fest, naja, man könnte sagen, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, mal viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich selbst merke, wo meine Schmerzgrenze liegt, wie viel Familie, wie viele andere Menschen eigentlich eher kann ich überhaupt aushalten. Und da bin ich gerade zum Beispiel dabei, mich neu auszutarieren, zu gucken, wie können wir es so lösen, dass ich nicht irgendwie total in mir zusammenfalle.
Das heißt, also dass du dir für dich selbst Zeit nimmst, um dich vielleicht auch so ein bisschen zu auszuleveln, zu reinigen von vielen Einflüssen oder was passiert dann da?
Ja, vielleicht sowas. Zeit, Musik zu hören, Zeit zu arbeiten, an Texten nachzudenken, solche Dinge.
Glaubst du tatsächlich, dass, weil du jetzt die Corona-Krise ansprichst, glaubst du, dass Menschen, denen es ähnlich geht oder die auch mit Depressionen zu tun haben, dass das jetzt eine besonders schwierige Zeit ist für...
Ja. Absolut, ja. Man ist sehr stark auf sich selbst zurückgeworfen. Wenn man nicht entscheiden kann, wo man sein möchte, dann ist man, glaube ich, per se mehr in seinem Kopf und für viele Depressive, ich kann natürlich immer nur für mich sprechen, glaube ich, dass es schwierig ist, viel Zeit im eigenen Kopf zu verbringen, weil das eben sehr schnell umkippen kann. Ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen um die vielen Depressiven da draußen und denke so, oh Mann, hoffentlich kommen da alle einigermaßen klar oder was könnte ich tun, was kann man tun, um da noch zu helfen.
Vermutlich ist das ja auch ein Grund gewesen, da können wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, warum du das Buch geschrieben hast, um wahrscheinlich auch andere an deiner Geschichte ein Stück weit teilhaben zu lassen, vielleicht auch damit andere Menschen merken, so geht's mir, vielleicht geht's dir ähnlich. Hast du mal überlegt, weil das ja jetzt gerade ganz, ganz viele Leute machen, irgendwas im Netz zu machen, also Menschen zu erreichen, weil du ja schon mal quasi ausgesendet hast mit dem Buch, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit kleinen Videos oder Kurzgeschichten oder auf Twitter oder was auch immer.
Ich habe tatsächlich neulich Abend am Freitag eine Lesung gemacht, zusammen mit Jasmin Schreiber, die hat gerade Marianengraben geschrieben, ein Roman mit einer depressiven Hauptfigur. Und das war tatsächlich ganz schön.
Jetzt hast du eben gesagt, es ist so ungefähr seit 5 Jahren, seitdem du das bei dir aktiv gemerkt hast. Oder ist es da losgegangen? Oder wie hast du überhaupt davon, also passiert das einfach irgendwann? Oder hat man das immer in sich und man nimmt es irgendwann stärker wahr? Oder?
Also im Rückblick würde ich sagen, oh Mann, ich war tendenziell schon immer ein depressiver Charakter. Mhm. Ich habe nur mir eine Lebensstruktur zurechtgelegt, in der ich das ganz gut hinbekomme. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich sehr stark über das, was er leistet, irgendwie identifiziert. Ich habe einfach, je schlechter es mir ging, desto mehr habe ich geleistet. Und dadurch gab es, sagen wir mal, so eine Art von Verhärtung auf der Oberfläche. Und eines Tages, ich hatte frei an dem Tag und wollte Theodor abholen, der war damals 1,5. Der ältere Sohn, der ist mittlerweile 7. Und ich wollte ihn abholen und auf einmal, ich weiß überhaupt nicht, wie das passiert ist. Ich habe mir eine Flasche Wein geschnappt und habe die mehr oder weniger runtergestürzt und war dann ziemlich schnell auch sehr betrunken. Habe dann 2 Freundinnen angerufen. Die eine hat mich abgeholt, sich um mich gekümmert. Die andere hat sich um Theo gekümmert, seine Tante. Und ich habe dann den ganzen Nachmittag bei meiner Freundin geweint, bis in den Abend rein. Abends ging es mir dann wieder einigermaßen. Meine Frau hat neulich erzählt, ich wäre dann zurückgekommen und Hanna wäre da gewesen und sie und wir hätten dann noch irgendwie Witze gemacht. Dann habe ich gedacht, ich gehe am nächsten Tag wieder arbeiten. Dann habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Dann war ich 1 Woche zu Hause, 2 Wochen zu Hause. Irgendwann haben wir das so Zusammenbruch genannt. Irgendwann haben wir das Burnout genannt, weil Burnout ist ja was wahnsinnig Cooles. Da leistet man, bis man irgendwann zusammenbricht, so wie so ein Wikinger auf dem Schlachtfeld. Aber dann ging es mir trotzdem immer schlechter und ich habe das Glück, ich habe einen Freund, der ist Psychologe, mit dem habe ich telefoniert und der sagt dann so, ja klar, Benjamin, du kannst jetzt irgendwie nach 4 Wochen wieder zur Arbeit gehen, aber ganz ehrlich, in einem Jahr wird das zurückkommen und dann wird es nochmal umso heftiger. Also je weiter du jetzt noch gehst, desto schlimmer wird der nächste Zusammenbruch.
Aber das heißt, also in diesen 4 Wochen ging es dann irgendwie wieder okay. Also das hat sich dann wieder normalisiert, sodass nein. du auch das nein. Also du hast es
nein.
Nee, weil du wolltest nur zur Arbeit gehen, weil man eben zur Arbeit geht, nicht weil es dir besser gegangen ist.
Ich wollte zur Arbeit gehen, weil man eben zur Arbeit geht und weil ich gedacht habe, dann geht es mir wieder besser, wenn alles wieder in Ordnung ist, wenn alles wieder so läuft, wie es zu laufen hat. Und es ging mir aber immer schlechter. Nach 6 Wochen eben habe ich dann gedacht, ich kann mich meinem Kind und meiner Frau nicht mehr antun. Man denkt auch als Depressiver, nee, nicht man, ich denke als Depressiver, dass irgendwie auch ansteckend sein könnte, wenn die Leute verstehen, was da los ist. Dann stecken die sich damit an, weil in meinem Kopf erschien alles so folgerichtig. Und diese Folgerichtigkeit, dachte ich, muss doch ansteckend sein. Und dann bin ich irgendwann ins Krankenhaus gegangen und da bin ich dann eine ganze Zeit geblieben.
Kannst du so ein bisschen versuchen zu erklären, was da in deinem Kopf vorgegangen ist? Kann man das so überhaupt erklären oder ist das vielleicht auch zu privat?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine grundlegende Entscheidung, die ich sehr früh getroffen habe, als ich gemerkt habe, dass das, was ich da gerade hinschreibe, möglicherweise ein Buch sein könnte, dass ich ganz, ganz offen mit allem sein möchte. Also man kann total alles fragen und ich werde versuchen, das zu beantworten, weil ich glaube, dass eben auch dieses Verschweigen von Depressionen ein großes Problem ist und dass in den düsteren Ecken, in denen man Dinge nicht ausspricht, dass da halt die wirklich schlimmen Dinge sich entwickeln können. Und jetzt musst du noch mal deine Frage wiederholen, weil die habe ich natürlich vergessen.
Na klar. Also mich würde interessieren, was in diesen 6, 7, 8 Wochen oder wie lang es dann auch immer war, bevor du dich dann in die Klinik eingeliefert hast, in deinem Kopf so vorgegangen ist, wenn du sagst, das ist alles in deinem Kopf Schluss, folgerichtig, also das fühlt sich alles irgendwie logisch an und du hast Angst, dass es ansteckend ist. Was sind das denn dann für Gedanken, bei denen du Angst hattest, dass du möglicherweise jemanden damit anstecken könntest?
Ich war immer recht hart zu anderen, glaube ich, früher und habe das immer damit gerechtfertigt, dass ich noch viel, viel, viel härter mit mir selbst bin. Und in dieser Zeit bin ich immer, immer härter mit mir selbst geworden. Und eine Depression, ob man das jetzt so nennt oder nicht, zeichnet sich dadurch, glaube ich, auch aus, dass man sagt ja, der Kopf verbraucht 20% Energie täglich. Und ich hatte irgendwie Jetzt im Rückblick habe ich das Gefühl, mein Kopf hat irgendwie 60% oder 80% der Energie verbraucht. Man ist ständig in sich drin, man ist ständig müde, man hat, ich glaube, das größte Problem ist, das Leben hält auch nicht mehr richtig zusammen. Man bleibt im Bett liegen, weil es keinen echten Grund gibt, aufzustehen. Hm. Die ganzen Dinge, die mal folgerichtig und wichtig waren, die eine Geschichte waren, die man sein Leben genannt hat, sind so zerfallen vor deinen Augen. Und sie sind zerfallen vor meinen Augen. Und dann auf einmal war da nur noch diese Liste von Dingen, die zu erledigen sind, Dinge, die da sind, irgendwas. Und das alles zu erledigen war nicht mehr möglich. Es gab Morgen, da bin ich aufgewacht und habe gedacht, kann endlich Abend sein. Hm. Ich kann schon jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich diesen Tag schaffen soll. Und dann kamen natürlich die Abende, wo ich dann nachts einfach oft nicht schlafen konnte und mich im Bett gewälzt habe.
Welche Rolle spielen dann Menschen, die wichtig sind in deinem Leben? Also du hast gesagt, du hast zwei Kinder, du hast eine Frau. Kommen die dann noch vor? Kommen die an dich ran oder gibt es dann irgendwie Slots, wo du auch Nähe suchst oder sagst, eigentlich, ne, ich will ja irgendwie Zeit mit meinen Kindern verbringen, die sind mir wichtig, oder ist das alles außen vor dann?
Es ist so, dass nach und nach bei meiner Depression mir so alles weggebrochen ist. Hm. Am Anfang merkt man das noch gar nicht so. Man sitzt zum Beispiel vielleicht, ich arbeite als Journalist, als Redakteur, und man sitzt zum Beispiel da und starrt ganz lange auf dem Text und die Wörter gehören nicht mehr so richtig zusammen und alles ergibt nicht mehr so richtig Sinn. Und am Anfang denkt man, naja, das kann halt mal sein, das ist so eine Phase. Oder man geht nicht mehr raus, man trifft keine Leute mehr und man denkt so, ach, das eigentlich bemerkt man das gar nicht so richtig. Oder irgendwann war es so, dass ich zum Beispiel nicht mehr mit meinen Kollegen und Kolleginnen essen gehen konnte, weil ich irgendwie, glaube ich, gedacht habe, ich kann mich denen nicht mehr antun, da ist nicht mehr genug da. Und all das ringsum einen bricht so weg, fällt weg. Am Ende ist vielleicht noch die Familie da. Und wenn man dann aber anfängt, sich zu fragen, hänge ich an denen fest, ziehe ich die mit runter, liebe ich überhaupt noch, dann ist das auch sehr schnell weg.
Jetzt hast du gesagt, es gibt dann diese Phase, wo man sich selbst noch nicht eingesteht, dass man wirklich ein Problem hat. Ne? Also dein Buch heißt, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Also gibt es so eine Zeit, wo man irgendwie versucht, weiter klarzukommen und das Leben aufrechtzuerhalten. Wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ich brauche jetzt wirklich Hilfe? Du hast eben gesagt, ich kann mich nicht mehr meiner Familie antun und bist dann in eine Klinik gegangen. Was ist da passiert? Also wie einfach war das oder wie schwer wahrscheinlich war das auch für dich zu sagen, okay, ich brauche jetzt Hilfe und ich muss jetzt hier raus?
Also ich habe nicht gedacht, ich brauche Hilfe, sondern ich habe gedacht, ich kann mich den anderen nicht antun. Und als ich in der Klinik war, Friederike hat mir neulich erzählt, ich hätte gesagt an einer Stelle, ich glaube, der Psychiater hält mich für einen interessanten Fall. Und ich habe auch immer noch ganz viel gesprochen mit Kollegen, habe Sachen organisiert und so weiter aus der Klinik heraus. Hm. Ich war nur mehr oder weniger in der Klinik, weil ich konnte nicht zu Hause sein, ich konnte nicht bei der Arbeit sein. Gut, dann ist man halt in so einer Klinik. Und ich glaube, so eine echte Krankheitseinsicht war da noch nicht. Ich war immer noch total in diesem Abliefermodus und Funktioniermodus. Selbst in der Klinik war ich noch im Funktionieren und dann ist nach 4 Wochen was passiert, weshalb der erste Aufenthalt auch nur so halb zählt bei der Volleyballtherapie. Das ist Volleyball mit einem sehr weichen Ball. Wurde mir ein Ball zugespielt, der flog relativ hoch und weit und ich bin so nach hinten gelaufen, irgendwann gestolpert, habe den noch so mit den Fingern bekommen und bin dann mit dem Hinterkopf gegen die Wand geschlagen.
Au.
Mitpatienten sagen, es hätte schon sehr laut geknackt. Ja. Und ich bin dann so aufgestanden, alles in Ordnung. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich kenne es nur aus Erzählungen, aber es ist eigentlich ganz hübsch. Habe mich dann auf die Bank gesetzt, um mich kurz auszuruhen und dann der Klassiker, bin da so langsam eingeschlafen. Dann wurde ich ganz schnell ins Krankenhaus gefahren, dann wurde festgestellt, dass ich einen Schädelbasisbruch habe und eine Gehirnblutung.
Krass.
Ich wurde zwei Tage in künstliches Koma versetzt. Meine Frau saß neben mir, hat gefragt, weiß man denn jetzt schon, und ob er überlebt? Und die Ärzte immer so, nö.
Und das, naja, hast du mitbekommen oder nein?
Nee, Gott, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Ich habe so Halluzinationen noch aus der Zeit, wie so eine blonde, junge Krankenschwester mir weinend den Kopf verbindet. Ich habe neben jemandem gelegen, der hatte Mundkrebs und der konnte tagsüber nicht sprechen, nachts aber glaube ich schon. Also es ist ein relativ merkwürdiges Erinnern. Dann war ich praktisch raus und ich habe auch Zivildienst gemacht in der Klinik, in der ich später dann als Patient war. Mhm. Und dort habe ich gelernt, immer wenn Erkältungszeit war, dann waren alle ein bisschen weniger irre. Und tatsächlich war es dann auch bei mir so, als ich in diesem totalen Überlebensmodus war, habe ich auf einmal richtig gut funktioniert. Ich bin so aufgewacht nachts auf der Intensivstation und dachte, oh fuck, hier ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Okay, du kannst das jetzt richtig schlimm finden oder du kannst versuchen, das Beste draus zu machen. Hm. Später sagte die Chefin der Station mal, warum ist eigentlich der Typ von der Depressionsstation unser freundlichster Patient? Und dann war ich halt so im Überlebensmodus ein halbes Jahr oder so. Man kann immer noch gute Reaktionen bekommen von Ärzten, wenn man meine Erstdiagnose hinlegt und mich daneben setzt. Weil eigentlich wird man nicht wieder so gesund. Ich bin ziemlich komplett gesund wieder und das wird man eigentlich nicht. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt.
Krass. Und das, ich sage jetzt mal, nur wegen eines verunglückten Schrittes beim Volleyballspielen. Das ist ja auch, also während einer Therapie quasi, das ist ja fast ironisch eigentlich. Was hat das dann mit dir gemacht? Du hast gesagt, du hast jetzt dann wieder funktioniert und du hast dich auf das ausgerichtet, was man vielleicht Überleben nennen könnte. Aber damit war dein Problem mit der Depression ja wahrscheinlich noch nicht gegessen, ne?
Das Problem mit der Depression war tatsächlich erstmal weg. Ich habe dann in der Reha tatsächlich auch meine Medikamente abgesetzt. Mhm. Und habe bei The Voice of Germany Kids einen Abend lang wahnsinnig geheult, die ganze Zeit. Und habe meiner Frau die ganze Zeit SMS geschrieben, wie berührt ich bin von allem. Und sie so, was? Und damit war das mit der Depression erstmal geklärt, ja.
Wie ist es dann weitergegangen? Wie bist du dann zurück in den Alltag gekommen?
Ja, ich war anderthalb Jahre krankgeschrieben. Mhm. Ich habe mir so kleine Schritte gesetzt, bin in der Reha gewesen, bin dann auch, als ich zu Hause war, zu einer Psychologin gegangen, jede Woche. Und wir haben das praktisch aufgearbeitet. Ich habe Medikamente dann irgendwann doch wieder genommen. Und irgendwann dachte ich, jetzt geht es mir aber richtig gut. Die Psychologin sagte auch, okay, sie sind jetzt geheilt.
Ach, das kann man das sagen? Kann man tatsächlich zu dem Punkt kommen, wo man sagen kann, hey, du bist geheilt, alles fein?
Ich weiß nicht genau. Hm. Ich kann nur von mir sprechen. Andere Leute vielleicht. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mich eigentlich eher dafür entschieden habe, zu sagen, ich lebe damit. Mhm. Ich beobachte das, ich schiebe das nicht weg. Und eine der besten Entscheidungen, die ich, glaube ich, bisher getroffen habe, ist zu sagen, okay, und wenn ich nochmal ins Krankenhaus muss, dann ist das kein Drama, sondern ist das notwendig. Und dann ist das der beste Ort für alle Leute, denen ich wichtig bin. Hm.
So, du bist geheilt. An dem Punkt waren wir gerade. Das heißt, da war wahrscheinlich erstmal auch für dich das Leben wieder in Ordnung. Und hast du dann versucht, dein altes Leben, also auch nach der langen Krankheit mit dem Kopf, dein altes Leben wieder aufzunehmen? Oder wie ist es weitergegangen?
Ich habe, sagen wir mal, mit Abstrichen das gemacht. Ich war Ressortleiter vorher und bin dann praktisch wieder Redakteur geworden, habe das Ressort gewechselt, um praktisch was Neues anzufangen, da auch so eine Art Zäsur zu haben. Und das habe ich dann ziemlich so gemacht. Ich war echt gern bei der Arbeit. Es ging mit den Kindern ganz gut. Gut, ich musste relativ viel schlafen, weil wenn das Gehirn sowas mitbekommen hat, dann muss man eben so eine Zeit lang das irgendwie aushalten, dass man mehr Schlaf braucht. Hm. Und auf jeden Fall, ich habe dann nur noch 3 Tage die Woche gearbeitet und habe so ein bisschen auch meine Karriere, ich mache so kleine Gänsefüße in die Luft, an den Nagel gehängt und bin halt Redakteur geworden mit 3 Tagen. Vorher habe ich 4 Tage gearbeitet, weil ich eben auch vor diesem Buch schon Schriftsteller war. Ich habe 3 andere Bücher geschrieben und wollte dafür mehr Zeit haben, auch mehr Zeit haben für die Kinder. Wenn wir mehr Geld verdienen können, dann wollen wir lieber weniger arbeiten. Hm. Ich arbeite jetzt 3 Tage die Woche. Meine Frau ist Ressortleiterin, arbeitet 4 Tage die Woche. Hm. Und das funktioniert ziemlich gut.
Hm. Dann gab es wahrscheinlich irgendwann einen Punkt in deinem Leben, sonst gäbe es dieses Buch jetzt vielleicht nicht, wo du dich wieder mit dem Thema Depression auseinandersetzen musstest.
Absolut. Es ging mir immer schlechter. Und ich habe dann versucht, meine Psychologin zu erreichen und habe ihr geschrieben. Und dann hat sie sich aber nicht so richtig zurückgemeldet oder nur so ganz kurz. Und irgendwann schrieb sie zurück, Herr Mark, ich kann jetzt hier keine Krisenintervention bei Ihnen machen. Und ich so, stopp, ich glaube, wir brauchen keine Krisenintervention. Ich glaube, wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen. Und dann war ich ein oder zweimal bei ihr. Mhm. Und dann hat sie beim zweiten Mal, oder wenn ich nur einmal da war, beim ersten Mal gesagt, ich glaube, Sie müssen ins Krankenhaus. Und da war ich wahnsinnig erleichtert, mhm, weil ich so dachte, oh Gott, jemand sagt, ich muss ins Krankenhaus. Das ist irgendwie gut.
Wie lange ist es dann her gewesen, dass du dann wieder zurück in die Klinik gegangen bist nach deinem schweren Unfall?
Das war ungefähr 2 Jahre später.
Das heißt, man kann sagen, so diese 2 Jahre, da war ein großer Teil, war Normalität? Oder wie schnell hat sich das dann mit der Depression wieder in dein Leben so langsam eingeschlichen?
Naja, es war nicht so richtig viel Normalität, weil ich eben mit diesem Unfall relativ viel zu kämpfen hatte. Also ich war 1,5 Jahre krankgeschrieben. Und von diesen 1,5 Jahren war ich in einer Wiedereingliederung. Ungefähr 1/2 Jahr wurde nach und nach wieder in meinen Job eingegliedert. Und dann habe ich so 1/2 Jahr lang richtig gearbeitet. Und irgendwann war ich dann wieder krankgeschrieben.
Wie lange bist du dann in der Klinik gewesen, das zweite Mal?
Dieses Mal war ich 10 Wochen da, glaube ich. Und dann war ich nochmal 8 Wochen in der Tagesklinik. Mhm. Genau.
Was passiert da genau? Also wie sieht so ein Alltag aus in so einer Klinik?
Beim zweiten Mal bin ich zu der Volleyballfrau gegangen und habe gesagt, hallo, hier bin ich, Entschuldigung, ich würde gern wieder Volleyball spielen. Sie so, haha. Ich so, ach kommen Sie, der Blitz schlägt nie zweimal an derselben Stelle ein. Und sie so, nein, ehrlich, Herr Mark, bitte machen Sie was anderes. Also Volleyball ist da jetzt verboten in der Klinik.
Ach, tatsächlich, ja.
Naja, also nicht wirklich verboten. Aber ich glaube, sie ist recht glücklich, wenn ich da nicht nochmal hinkomme.
Okay, ich kann es verstehen, ehrlich gesagt. Also kein Volleyball, sondern was macht ganz man dann genau da? Hat man dann sowas wie einen Alltag? Also gibt es dann, weiß ich nicht, sowas wie einen Stundenplan oder hast du dann viel Zeit für dich? Oder kannst du das so ein bisschen beschreiben?
Es ist folgendermaßen, man kommt so hin und erstmal macht man Sachen mit wie Essen. Also Frühstück um 7.30 Uhr, um 12 Uhr Mittagessen, um 14.30 Uhr Kaffee, um 17.30 Uhr oder 18 Uhr Abendbrot. Und das ist schon mal ein relativ gutes Korsett, dass man aufsteht, dass man wohin gehen kann. Es gibt zum Beispiel Kunsttherapie, das war nicht so richtig was für mich. Mhm. Es gibt Ergotherapie, ich habe Körbe geflochten, ich habe Britney Spears gestickt und
Baum. Du kannst sticken, das hast du gelernt oder was?
Nee, ich kann nicht sticken, ich mache das einfach. Das Gute ist, wenn man in der Klinik ist, dann hat man so wahnsinnig viel Zeit. Ich kann außerhalb der Klinik nicht sticken, aber in der Klinik habe ich einfach so viele Wochen für eine Britney Spears oder das letzte Mal habe ich einen Haufen Pflastersteine gestickt. Und davor auch nochmal einen Baum, dass man das einfach nicht können muss, damit es klappt. Man muss einfach nur Stich für Stich das machen. Und das Coole ist, es ist wie eine Zeitmaschine. Man sticht so rein, guckt hoch und 2 Stunden sind vergangen.
Geil. Warum dann, Britney Spears? Das musst du noch ganz kurz verraten.
Wir waren in der Ergotherapie und da gab es so einen Haufen alte Magazine, so Galas und so. Und dann habe ich gesagt, gut, ich gucke jetzt rein. Und wer mich anspricht, wen ich gut finde, den mache ich jetzt einfach. Und dann war da Britney.
Kann man sie erkennen?
Ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann. Manche sagen ja, manche sagen, ich schicke dir nachher ein Foto.
Ich freue mich. Also das heißt, das Wichtige ist tatsächlich erstmal, wenn man in die Klinik geht, das normale Leben, sage ich jetzt mal, das Alltagsleben, das, was einen sonst auch irgendwie so ein bisschen unter Druck setzt wahrscheinlich, dass das auf Pausetaste gestellt wird und dass man einfach andere Dinge tut oder vielleicht auch nichts tut.
Absolut, ja. Also es ist schon gut, Sachen zu machen. Was mir immer ganz gut tut, ist so der Sport da. Es gibt was, das heißt Rückengymnastik. Da kommt immer so eine kleine Frau rein, dieser Typ, hart, aber herzlich, und sagt dann immer so, los geht's und wir laufen. Und manchmal, wenn man dann so eine Übung macht und gerade wirklich überhaupt nicht mehr kann, sagt sie, und los. Und genau solche Dinge sind irgendwie ganz gut da, um den Alltag zusammenzuhalten. Dann hängt man natürlich auch immer viel zusammen rum mit den anderen Patienten und Patientinnen. Es ist tatsächlich so, dass die Depressionsstation eigentlich die lustigste Station ist, weil alle finden sich selbst so kacke, glaube ich, dass sie irgendwie von anderen gemocht werden wollen, sich extra viel Mühe geben. Und dann ist es eigentlich immer ganz lustig. Hm. Und zum Beispiel habe ich das letzte Mal von einer Mitpatientin häkeln gelernt. Friederike sagt manchmal, Alter, nicht noch ein Topflappen.
Geil. Sticken, häkeln. Auf jeden Fall scheinst du in dem Bereich jetzt Talente entfacht zu haben. Jetzt hast du ganz am Anfang, als ich versucht habe zu raten, warum wir miteinander sprechen, gesagt, das kann auch mit Tod zu tun haben, beziehungsweise deine Geschichte auf jeden Fall, was deinen Unfall angeht. Also das habe ich verstanden, das war eine knappe Kiste. Hast du selber denn irgendwann mal Gedanken gehabt, dir das Leben zu nehmen, weil du ja auch ein paar Mal gesagt hast, dass du dich als Belastung gefühlt hast für andere, für dein Umfeld, für deine Familie, vielleicht ja auch für dich selbst und das... Depressionen ja durchaus auch zu solchen Gedanken führen können, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, ne?
Ja, das erste Mal war das vor dem zweiten Mal in der Klinik. Mhm. Da hatte ich nicht so Suizidgedanken und nicht so. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre ganz gut, nicht mehr da zu sein, weil es eben so schwer ist, das alles auszuhalten. Und ich habe das so erst für mich behalten, weil ich auch. Ich wollte mich nicht so wichtig machen gegenüber Friederike und wollte sagen, ja, du magst auch so deine Probleme haben, aber Alter, hier.
Ja, ja, klar. Mhm.
Und deshalb habe ich es erstmal für mich behalten. Dann habe ich gedacht, also wir haben eine Freundin, deren Vater hat sich umgebracht, als sie im Teenageralter war. Mhm. Und man wusste nie so ganz genau, warum. Und das habe ich so gesehen. Ich habe so gedacht, okay, meine Kinder werden nicht ohne Vater aufwachsen, Punkt. Es ist für mich ganz gut bei meinen Depressionen, wenn ich manchmal Dinge praktisch auslagern kann. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, hier im Krankenhaus zu sein, ist im Moment das Beste für alle, die mich gern haben, dann mache ich das für alle, die mich gern haben, nicht unbedingt für mich. Wenn ich sage, meine Kinder wachsen nicht ohne Vater auf, dann mache ich das erstmal für meine Kinder und alles... Ich nenne das so Gefäßsätze. Ich stelle mir so große Tonkrüge vor und da steht dann so drauf, meine Kinder wachsen nicht ohne Vater auf und alles, was mit Selbstmord zu tun hat, wird da reingeworfen und dann kommt der schwere Deckel drauf. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und deshalb, damals habe ich dann mit Friederike darüber gesprochen irgendwann. Das hat sich super, super Telenovela-mäßig angefühlt und war mir echt unangenehm. Und ich habe so ein bisschen gehofft, ah, vielleicht lachen wir ja gleich drüber. Friederike hat nicht so richtig drüber gelacht, aber war jetzt auch nicht so richtig in Panik. Sie hat so gesagt, okay, kann ich irgendwas für dich tun? Und ich habe gesagt, naja, es ist auch nicht so richtig, richtig schlimm. Ich wollte nur, dass du das weißt und dass wir so ein bisschen aufeinander Acht geben, weil nicht, dass mir irgendwann was passiert und ich kann nicht mehr drüber sprechen. Hm. Ich glaube, es ist ein großes Problem, wenn man solche Dinge für sich behält. Und daran hängt natürlich, ist es auch noch ein echt großes Problem, wenn man seinen Partner dazu verdonnert, die Dinge für sich zu halten komplett. Ich glaube, der Partner als Endlager für alle Emotionen, die Depressive so haben, das ist unaushaltbar. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da auf eine Art zusammenarbeitet und sagt, okay, ich habe dich und kann dir das erzählen, aber du brauchst auch jemanden, dem du das erzählen kannst, mit dem du darüber sprechen kannst. Ich habe mich relativ früh dazu entschieden, ganz offen zu reden mit meinen Chefs, mit meinen Freunden, mit der Umgebung. Habe Friederike gesagt, dass sie auch mit ihren Kolleginnen, Kollegen und Freundinnen und so weiter offen darüber reden kann, weil ich es eben ganz wichtig finde, dass zum Thema zu machen und das in die Öffentlichkeit zu holen, weil eben in diesen dunklen Ecken, glaube ich, das Allerschlimmste passiert. Und je normaler Depressionen werden, desto weniger tödlich sind die vielleicht auch.
Ich würde jetzt gerne eine Runde mit dir spielen. Es gibt jetzt drei Geschichten vom Pferd. Das ist unser Wahr- oder Falschspiel. Das hat der Martin Grinner bei uns aus der Redaktion vorbereitet und der hat vermutlich drei Geschichten rausgesucht, die irgendwas mit dir zu tun haben, beziehungsweise er hat zwei Geschichten rausgesucht und eine hat er sich ausgedacht. Und es gilt jetzt quasi, diese Geschichte vom Pferd, die er sich ausgedacht hat, zu enttarnen. Das wäre jetzt dein Job. Und worum es geht, das erzählt er uns jetzt selbst.
So, lieber Benjamin, wir kommen jetzt zum Unterhaltungsteil dieser Stunde, was ja schon eine Herausforderung ist, wenn es eigentlich um Depressionen geht. Aber wir haben trotzdem ein passendes Thema gefunden. Heute geht es in den Geschichten vom Pferd um die Farbe Schwarz. Irgendjemand hat mal gezählt, wie oft das Wort in deinem Buch vorkommt. Angeblich hast du es 18 Mal reingeschrieben. Von mir kommen jetzt 3 schwarze Geschichten. Und zum Teil ist das Schwarz darin, naja, auch eine Metapher für das Düstere und Dunkle, Bedrohliche oder das Traurige, je nachdem, wie man es sieht. Teilweise geht es aber auch ganz einfach nur nüchtern und wertfrei um die Farbe Schwarz. Sicher ist aber, 2 von den Geschichten sind tatsächlich wahr. Eine ist aber frei erfunden. Und du musst jetzt rausfinden, welche von diesen 3 Geschichten ist die Geschichte vom Pferd?
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
18 Mal kommt das Wort Schwarz in deinem Buch vor.
Mhm.
Auf wie viele Seiten?
300.
Dann schauen wir doch mal, was das für Geschichten sind, die auch das Wort Schwarz benutzen. Um das geht es ja offensichtlich jetzt hier. Ich würde vorschlagen, wir hören in die erste Geschichte einfach mal rein.
In der ersten Geschichte starten wir jetzt erstmal mit Schwarz ganz schlicht als Farbe. Allerdings nicht mit hellschwarz oder mit dunkelgrau oder sowas, sondern mit richtig schwarz. Also ganz schwarzem Schwarz. So schwarz, dass man beim Hinschauen irgendwie das Gefühl hat, da ist nichts.
I think it's amazing watching people's reactions every time. It doesn't matter how often they see it. People will just go, I gotta look at it again.
Stell dir mal vor, jemand kommt jetzt bei dir zur Tür rein und der hat komplett schwarze Klamotten an. Also inklusive schwarzer Maske, schwarzen Handschuhen und so weiter. Wenn du den jetzt anschaust, dann hast du im Normalfall eine Chance, auf den Kleidern noch Strukturen zu erkennen. Du siehst zum Beispiel, ob der Mensch dick oder dünn ist. Am schwarzen Hemd erkennst du vielleicht schwarze Knöpfe oder die schwarze Hose hat noch einen schwarzen Reißverschluss und so weiter. Also das alles kann man sehen. Es gibt jetzt aber einen Farbstoff, der ist so schwarz, dass er all diese Strukturen einfach verschluckt. Und diese Farbe heißt Vanta Black. Und wenn dieser Mensch, von dem wir gerade geredet haben, jetzt einen Ganzkörperanzug anhätte, dessen Oberfläche mit diesem Vanta Black behandelt wurde, dann passiert Folgendes. Du schaust diesen Menschen an und du siehst nur noch seine Konturen. Also wo fängt er an und wo hört er auf? Aber ob da Nähte auf dem Anzug sind oder ob der Knöpfe oder Reißverschlüsse hat oder ob der Mensch vielleicht die Hand nach vorne streckt, um dich zu begrüßen, das alles kannst du nicht mehr erkennen, weil das Schwarz so schwarz ist, dass es so aussieht, als ob das Licht einfach darin verschwindet.
I thought I was like, I did a lot of research before I went. So I knew what I was getting myself into. And then you see it. And you know what you're gonna see, and it still messes with you.
Und das Geheimnis hinter diesem Superschwarz sind jetzt winzig kleine Nanostrukturen. In der Farbe sind nämlich allerkleinste Zylinderchen drin, mit einer Wand, die gerade mal aus einem einzigen Atom besteht. Und die bilden für das Licht eine Art Mini-Labyrinth, wo es hineinfällt, aber dann komplett zerstreut wird und nicht mehr rausfindet. Und das Ergebnis ist dann dieses wahre, echte, dunkelste Schwarz, das je ein Mensch gesehen hat.
Nee, das glaube ich nicht.
Du hast eben gesagt, du bist Journalist und hast dein Ressort gewechselt. In welchem Ressort bist du unterwegs?
Panorama.
Wenn du jetzt Wissenschaft gesagt hättest, dann hättest du jetzt vielleicht direkt abschätzen können, ob das realistisch ist.
Ich wollte gerade noch damit angeben, dass das mit Nanotechnologie funktioniert, weil ich bin ein ziemlicher Nerd, was so Wissen und alles angeht. Und ich habe einen 7-jährigen Sohn, der natürlich alles wissen will. Wir recherchieren relativ viel zusammen im Internet.
Ja, also das heißt, du glaubst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du glaubst, dass diese Geschichte möglich sein könnte, also dass es ein Schwarz gibt, das mit dieser Nanotechnologie, wie auch immer hergestellt wurde, dass es so schwarz ist, dass es Licht so absorbiert, dass man eigentlich nichts mehr sieht.
Ich bin mir absolut sicher, dass diese Geschichte richtig ist.
Vanta Black, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Okay, das ist mein Statement. Dann brauchen wir uns da gar nicht länger mit auseinanderzusetzen. Dann würde ich sagen, hören wir doch mal in die zweite Geschichte.
Das würde mir jetzt so derbe auf die Füße fallen.
Ja, das werden wir sehen. Du, das steht jetzt hier. Komm, Geschichte genau. Nummer 2.
In der zweiten Geschichte geht es jetzt um ein höchst seltenes Mineral, um den Carbonado oder den schwarzen Diamant. Nein. Wenn Marilyn Monroe von Diamanten singt, dann meint sie normalerweise diese durchsichtigen oder eigentlich eher farblosen Dinger, die man sich um den Hals schwingt oder die korrupte Filmbanker zu Dutzenden im Safe liegen haben, so als Vorsorge für den Tag, wenn die Börse mal wieder crasht. Aber Diamanten gibt es nicht nur in weiß, sondern auch in farbig. Also zum Beispiel in blau, in pink, in grün, in Cognacfarben oder eben in schwarz. Und eine ganz besondere Diamantenvariante ist eben der Carbonado. Das ist Spanisch und heißt so viel wie verkohlt. Und das Besondere an diesen Carbonados ist, die kommen nicht von der Erde, sondern aus dem All. Normalerweise bilden sich Diamanten ja ganz tief unter der Erde. Das ist eigentlich Kohlenstoff, der unter hohem Druck und hohen Temperaturen zu einem Diamanten zusammengebacken wird. Die Carbonados, die man gefunden hat, stammen aber wahrscheinlich von einem Meteoriten. Die Forscher vermuten nämlich, dass es vor ein paar Millionen Jahren einen Einschlag gab mit einem Riesendiamantbrocken. Der soll einen Durchmesser gehabt haben von 1 bis 3 Kilometer. Und bei dem Einschlag ist er zersplittert in 100.000 Teile. Man muss jetzt allerdings sagen, so richtige Schmuckstücke wie die farblosen Diamanten sind die Carbonados nicht. Die sehen eher so ein bisschen aus wie Vulkangestein. Das heißt, sie haben so eine poröse Oberfläche und sind eben schwarz. Weil sie aber besonders selten sind, sind sie trotzdem sehr wertvoll. Und weil sie sehr hart sind, finden sie hauptsächlich Verwendung in der Industrie als Schleifmaterial.
Wirklich, meinst du es ernst?
Jetzt bin ich gespannt. Also du musst dich ja erst am Ende entscheiden, ne? Aber,
ja, also dass der Carbonado, weil er schwarz ist, wie Carbon, wie Kohlenstoff, Carbonado heißt, da wundere ich mich ein bisschen, weil wie entsteht schwarzer Diamant? Weil die physikalischen Reaktionen sind ja überall im Universum ungefähr gleich oder genau gleich. Und ich frage mich, aus was der Carbonado denn entsteht, wenn nicht aus Kohlenstoff, und wie Kohlenstoff so zusammengebacken werden kann, dass es zu einem Carbonado wird und nicht zu einem Diamanten. Außerdem wurde gesagt, es ist irgendwie ein Einschlag gewesen und trotzdem würde das jetzt in der Industrie verwandt. Ich habe den Begriff noch nie gehört und ich glaube, dass da so viel ist, dass das wirklich in der Industrie benutzt wird als Schleifmaterial. Da wundere ich mich doch ein bisschen. Also ich bin mir unsicher. Ich würde gerne erstmal den dritten.
Okay, ich merke, man sollte dieses Spiel nicht mit Journalisten spielen.
Tut mir leid, ich bin voll der Spielverderber.
Dir fällt so, also du bist sehr detailverliebt, also du hörst auf jeden Fall sehr gut zu. Ich habe auch keine Ahnung, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, welche die richtige oder die falsche Geschichte ist, aber die Erklärung, die hätte mich jetzt auf jeden Fall oder macht mich jetzt auf jeden Fall auch skeptisch. Mhm. Hör mal in Geschichte Nummer 3 rein. Mal gucken, was dann passiert. Ja.
Und in der Geschichte Nummer 3 kommt das Schwarz jetzt tatsächlich als Metapher daher. Und zwar als ein Warnsignal. Es geht jetzt nämlich um ein Tier, um den südafrikanischen Schwarzotter. Oder im Fachchinesisch Lutrina nigronis. Eigentlich sind diese Otter ja ganz niedliche Viecher. Das ist eine eher kleinere Fischmarderart. Die leben am Fluss, fangen Fische, spielen miteinander, machen dabei sehr lustige Geräusche. Und eigentlich sind die Schwarzotter auch gar nicht schwarz, sondern eher so dunkelbraun. Dass sie jetzt aber trotzdem nicht Braunotter heißen, das hat einen anderen Grund. Und der ist ehrlich gesagt gar nicht mal so hübsch.
Sie sind zumindest nicht besser als wir Menschen, bei denen Mord zum Alltag gehört.
Die Schwarzotter töten immer wieder ihre Artgenossen. Und zwar dann, wenn die Population drastisch ansteigt. Normalerweise leben nämlich zum Beispiel am Vaal, das ist ein Fluss in Südafrika, nicht mehr als 5 Tiere auf einer Flusslänge von ungefähr 10 Kilometern. Dort sind sie meistens in Familien organisiert. Wenn jetzt die Population aber deutlich ansteigt, dann kommt es immer wieder vor, dass vor allem die Schwarzotterweibchen über die Brut in der Nachbarschaft herfallen.
It's surprising how poorly equipped the mothers appear to be to deal with the problem of infanticide. It really
contrasts. Seltsamerweise reagieren die Mütter auf den Kindesmord durch Artgenossen überhaupt nicht. Wenn zum Beispiel Schlangen ihren Kindern nachstellen, ziehen sie sofort mit den Babys um. Wenn sie jedoch ihre Jungen mehrmals durch eine Kindesmörderin verlieren, gehen sie merkwürdigerweise nicht weg.
Biologen sehen das Verhalten natürlich nicht moralisch, sondern eher ganz nüchtern. Und sie sagen, es hilft wahrscheinlich, die Artenzahl stabil zu halten. Trotzdem ist es halt ein bisschen spooky. Und als die ersten Einwanderer nach Südafrika kamen und das beobachtet haben, haben sie den Viechern einen passenden Namen gegeben. Die braunen Otter heißen jetzt Schwarzotter.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Die Schwarzotter, mein lieber Benjamin.
Relativ schwierig. Also sowohl beim Carbonado als auch bei den Schwarzottern gab es ja nicht so richtig Zitate aus erster Hand, wo man sagen könnte, da wurde das erwähnt.
Möglicherweise hat das der Martin extra gemacht.
Davon gehe ich aus, aber die Sachen waren ja doch relativ, jetzt beim Schwarzotter waren ja doch relativ weit weg auch. Ich glaube, es ging nicht mal um die Tierart. Carbonado, Schwarzotter, also es kommt ja schon vor, dass bei Tieren es unterschiedliche Arten von Morden gibt, die irgendwie strukturell wichtig sind für die Arterhaltung.
Ja, soweit würde ich auch noch mitgehen.
Also ich sage, Carbonado war geschummelt.
Carbonado war geschummelt. Mhm. Gucken wir mal, was Geschichte Nummer 2 denn dazu sagt, dass du sie als falsch betitelst.
Ob im All tatsächlich Diamanten mit einem Durchmesser von mehreren Kilometern rumrasen und ob wirklich einer davon vor ein paar Millionen Jahren mit der Erde kollidiert ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das liegt aber nicht an mir, sondern daran, dass sich die Wissenschaftler selber darüber streiten. Sicher ist aber, die Colorados, die schwarzen Diamanten, die gibt es wirklich.
Das ist natürlich nochmal eine Stufe doppelt gemein, ne? Also wenn hier Geschichten erzählt werden, die so zum Teil stimmen und dann...
Mir fällt gerade auf, er nennt es im ersten Teil Carbonado, oder? Und später nennt er sie Colorado. Vielleicht hat er gerade ein paar Süßigkeiten sich reingezogen.
Echt? Das ist mir wiederum nicht aufgefallen. Das kann natürlich auch sein. Oh yeah, der Martin hat unsauber gearbeitet, Freunde. Das gibt's ja gar nicht.
Aber die Sachen sind so toll erzählt. Ich bin ja ein großer Fan von so Nerdwissen. Ne? Ich bin ganz glücklich.
Auf jeden Fall kann man tatsächlich zwei Geschichten weitererzählen. Ne? Also die mit dem, wie auch immer er jetzt heißen mag. Ich würde bei Carbonado bleiben, weil alles andere macht ja irgendwie keinen Sinn. Ne? Die gibt es offenbar wirklich, aber da sollte man nochmal recherchieren, wie denn die Faktenlage da genau ist. Und Vanta Black gibt es offensichtlich auch.
Ja.
Aber wir müssen festhalten, den Schwarzotter, den gibt es nicht. Trotzdem möchte ich mich bei dir bedanken für diese Leistung, weil ich glaube, es hat noch keiner so schön die Geschichten vom Pferd detailverliebt auseinandergenommen, wie du das gemacht hast. Naja, am Ende hat es nicht gepasst.
Ja, stimmt.
Jetzt würde ich gerne mit dir noch, wenn ich die Stichwortliste wieder finde, über ein Stichwort reden, nämlich über das Stichwort Tagebuch reden. Tagebuch und Motivation. Was hat es damit auf sich?
Schreiben allgemein hilft mir tatsächlich, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Ich kann am besten in den Versuchsanordnungen, die beim Schreiben entstehen, kann ich am besten die Welt für mich durchspielen. Man schreibt sowas, da gibt man alles rein, was man gerade fühlt und ist und macht, und dann begleitet einen das so als so eine Art Zeitkapsel. Das könnte man vielleicht sagen, Tagebuch, in dem Sinne schreibe ich nicht. Und die ersten Aufzeichnungen sind tatsächlich entstanden in der Klinik, als ich ein bestimmtes Medikament wurde erhöht. Die werden oft so eingeschlichen, und dann habe ich erst 50 bekommen und dann 100. Und da hatte ich dann plötzlich als Nebenwirkung offenbar, oder so erschien es mir, man weiß immer nicht genau, was da passiert im Kopf, wenn diese Medikamente eingeschlichen werden. Da ist es mir passiert, dass ich auf einmal ungefähr 36 Stunden lang nur noch Selbstmordgedanken hatte. Also die ganze Zeit, da-dam, da-dam, da-dam. Und irgendwann habe ich versucht, die aus meinem Kopf rauszuschreiben, die so aufs Papier zu bringen und damit praktisch so zu bannen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich hatte am Ende viele Seiten einfach mit den albernsten, penelerhaftesten, schrecklichsten Gedanken. Und das war, glaube ich, der Ursprung des Buches. Ich habe irgendwann... war ich ja wieder zu Hause, und es ging mir aber immer noch unglaublich schlecht. Und irgendwann habe ich angefangen, mich in meinen Keller zu setzen. Ich arbeite im Keller in meinem Werkraum. Hier hängen auch so Hämmer und Sägen und ja. So.
Handwerklich, du arbeitest da quasi doppelt, im doppelten Sinne handwerklich.
Ganz genau. Das gefällt mir auch ganz gut, dadurch so ein bisschen den handwerklichen Teil des Schreibens zu betonen. Mhm. Und genau hier habe ich dann angefangen, die Sachen einfach alle mal in ein Word-Dokument zu schreiben. Und ich hatte auch noch andere Notizen nebenbei gemacht, habe das auch alles rübergeführt. Und irgendwann merkte ich, da ist irgendwie was. Und ich erinnerte mich daran, dass ich Friederike mal versucht habe zu erklären, wie meine Depressionen waren. Und ich konnte das nicht mehr, weil es ging mir gut. Und es ist so, dass bei mir ist es so, wenn ich krank bin, dann kann ich mir nicht vorstellen, je wieder gesund zu werden. Und wenn ich wieder gesund bin, dann habe ich vergessen, wie es war, krank zu sein. Dann hat der Kopf das alles in hübsche kleine Anekdoten verpackt und die liefert man dann so ab. Aber über die Krankheit, über das, was eigentlich im Kopf passiert, kann ich dann nichts mehr sagen. Und deshalb habe ich mit, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, auch versucht, eine Innenansicht der Depression zu schreiben. Ich habe nur geschrieben, was in meinem Kopf vorging, während ich noch sehr depressiv war. Als ich nach ungefähr 2 oder 3 Monaten, die erste Notiz gemacht habe, in der ich angefangen habe, das zu reflektieren, habe ich aufgehört zu schreiben. Und mit dem Material habe ich dann praktisch weitergearbeitet.
Jetzt hast du eben auch irgendwann im Gespräch gesagt, dass es für dich wichtig ist, dass wir darüber sprechen, also dass wir gesamtgesellschaftlich mehr über Depressionen sprechen, dass das nicht so eine Krankheit ist, die man irgendwo in eine düstere Ecke stellt. Nimmst du das auch so wahr, dass mehr darüber gesprochen wird oder sagst du, da muss noch viel, viel, viel mehr passieren, weil es immer noch irgendwas ist, wo viele Leute sich überhaupt gar nicht erst trauen, das mit irgendwem auszudiskutieren?
Ich glaube, dass es auf jeden Fall so ist, dass in bestimmten gesellschaftlichen Schichten mehr darüber gesprochen wird, offener darüber gesprochen wird, das Ganze empathischer verhandelt wird. Aber ich glaube, es gibt auch noch viele Leute, die echt große Probleme haben. Ich habe in meinen Klinikzeiten habe ich viele Leute getroffen, die mit niemandem darüber sprechen können. Habe ich viele Leute getroffen, deren Partner, wenn sie darüber sprechen, ihnen das als Schwäche auslegen und nicht sagen, das ist eine Krankheit. Und ich glaube, das ist noch relativ weit verbreitet, ebenso wie weit verbreitet ist zu sagen, hey, mach doch mal 2 Wochen Urlaub oder iss Schokolade oder geh mal einen Abend saufen. So funktionieren Depressionen halt nicht. Depressionen, wie schon vorhin einmal gesagt, sind eher wie eine Autoimmunerkrankung, so habe ich es jedenfalls erlebt, wo die Gedanken den eigenen Kopf angreifen und versuchen, irgendwie aus irgendeinem Grund einen zu erledigen.
Benjamin, vielen lieben Dank für dieses sehr offene und sehr spannende Gespräch. Benjamin Mark hat das Buch geschrieben, Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Und er schreibt darin über seine eigene Erfahrung mit seinen Depressionen. Und darüber haben wir gerade auch gesprochen. Vielen lieben Dank und einen schönen Sonntag noch.
Ja, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
Dito. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.